Liebe auf den zweiten Blick. Mara und Georg erzählen von ihren Fachwerkerfahrungen. Herzlich willkommen zum Fachwerk-Podcast. Mein Name ist Florian Schulz und ich bin Zimmermeister und Restaurator im Zimmererhandwerk. Und jetzt gehen wir direkt rein ins Interview. In dieser Folge habe ich zwei Gäste, das ist die Premiere für zwei Gäste, Mara und Georg. Die haben ein schönes Fachwerkhäuschen, das haben sie vor circa 2 Jahren, so Mitte 24, glaube ich, haben wir uns das erste Mal angeschaut zusammen im Sommer und ja, sind jetzt schon eine Weile dran. Ich war auch schon öfters hier mit meinen Kollegen zusammen, um Zimmererarbeiten auszuführen. Mara und Georg kommen nicht aus dem Baubereich, die haben beide Bürojobs und ja, sind seitdem sie jetzt hier das Haus gekauft haben, voll eingestiegen, machen super viel in Eigenleistung und ja, es ist eine Freude, dass ihr beide da seid. Herzlich willkommen Mara, herzlich willkommen Georg, ja, schön, dass ihr da seid.
Ja, hi Florian, danke für die Einladung in deinen Podcast, ja, wir freuen uns drauf.
Ja, auch hallo von mir. Super, vielen Dank, dass du uns eingeladen hast. Wir sind auf jeden Fall gespannt auf das Interview mit dir.
Ich fände es schön, zu Anfang erstmal von euch zu hören, also dass wir gedanklich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen, was ihr so für ein Haus habt. Vielleicht könnt ihr das mal gerade kurz beschreiben. Magst du, Mara?
Ja, gern. Also ja, wir haben ein Fachwerkhaus, das ist allerdings nicht das einzige, sondern da ist auch noch ein Massivhausanbau dran. Das war auch der Grund, warum wir uns eigentlich für das Haus erstmal entschieden haben, weil wir uns Fachwerk gar nicht am Anfang so zugetraut haben. Ja, mittlerweile ist das Fachwerkhaus eigentlich unser Lieblingsteil am Haus. Und ja, unser Fachwerkhaus hat ungefähr 100 Quadratmeter Wohnfläche, 2 Vollgeschosse, ein Dachgeschoss und ist noch teilunterkellert. Und steht in einer relativ engen kleinen Straße, direkt am Straßenrand. Das macht es relativ herausfordernd an der einen Seite. Aber wir haben einen schönen großen Innenhof und das gleicht es eigentlich relativ gut aus.
Und vielleicht noch von meiner Seite ergänzend, es steht nicht unter Denkmalschutz. Ne? Also es gibt keine Auflagen aus der Richtung. Aber ich würde mal behaupten, aus meiner Perspektive, dass ihr da schon sehr denkmalpflegerisch rangeht im Ganzen. Warum habt ihr euch denn für ein Fachwerkhaus entschieden oder war das Zufall?
Das war tatsächlich fast Zufall quasi. Also wir haben dann das Objekt hier besichtigt und ja, hatten dann eben das, genau, Massivhaus, wunderbar, mit einer Wohnung, wo man einziehen kann, die wir schon nutzen können. Dann eben das Fachwerkhaus dabei, dann sind wir aber mit dir, Flo, da durch, haben das Gutachten gemacht mit dir, um dann eben festzustellen, naja, können wir das Fachwerkhaus, ist das was, was wir behalten können quasi, das ist erhaltenswert, also vom Zustand her, dass man es erhalten kann. Und haben uns dann, ich glaube so, ja, ersten, zweiten Blick das Ganze so ein bisschen überlegt, was könnte man hier draus machen und einfach dann der Charakter von dem ganzen Ensemble mit dem Fachwerkhaus, mit dem neuen Haus, dass man da echt was Schönes machen kann. Ja, so in die Richtung, ne?
Ja, ich hätte gesagt, so ein bisschen lieber auf den zweiten Blick tatsächlich eher. Also wir haben was Altes gesucht, aber, also ich sag mal historisch schon irgendwie, aber es war jetzt nicht Fachwerk. Wir sind ja beide im Massivhaus ausgewachsen, also haben jetzt keinen direkten Bezug zum Fachwerk eigentlich und haben dann ja mit der Zeit eigentlich erst wirklich die Liebe dafür entdeckt. Und ich glaube, heutzutage hätten wir uns auch ein komplett Fachwerkhaus zugetraut. Haben wir aber in der Kaufentwicklungsphase, hätten wir das, glaube ich, nicht gemacht. Also da fehlte uns einfach die Erfahrung zu wissen, was kann man tun, was ist, also ja, was überlebt nachher, wie viel Balkenschäden sind da und wie kann man sowas reparieren? Also als das Haus zeitweise komplett freistand, beispielsweise mit der Schwelle, ich glaube, das konnten wir uns beide anfangs einfach nicht vorstellen, dass das technisch möglich ist, weil bei einem Massivhaus würde das halt einfach nicht gehen. Und da fehlte uns einfach die Erfahrung. Deswegen war das so, ja, lieber auf den zweiten Blick wirklich, würde ich hier sagen.
Und wirklich so dieses, trotzdem das irgendwie zu erhalten. Ne? Hier im Ortskern quasi gibt es ein paar Fachwerkhäuser, aber immer mehr verschwinden ja irgendwo auch, weil das natürlich auch immer so eine Sache, so ein Fachwerkhaus zu erhalten, eben weil es kompliziert ist. Es ist ja auf der einen Seite kompliziert, auf der anderen Seite eigentlich auch wieder gut, weil man viel selber machen kann, wie wir jetzt wissen. Und dann halt quasi eins der Fachwerkhäuser hier im Ort tatsächlich zu erhalten, war dann doch auch irgendwie ein Argument zu sagen, okay, das machen wir, damit die nicht alle, also damit das nicht alles verschwindet, ja.
Da kurz als Zwischenfrage, du hast ja gerade den Ort und so weiter das Ganze erwähnt. Ihr seid aber nicht hier aus dem Ort, ne? Hier seid ihr nicht aufgewachsen oder es gibt da keinen persönlichen Bezug.
Nee, richtig. Wir sind hier zugezogen. Wie soll man das sagen? Ja. Ich glaube, wir sind hier ganz gut integriert jetzt mittlerweile. Also es ist eine tolle Nachbarschaft, auch hier so ein bisschen so eine, wie soll man sagen, Vereinskultur, wo wir ein bisschen mit sind oder hier quasi Feste. Also sind hier echt angekommen, kommen aber an sich aus der Stadt eher und leben uns hier so ein.
Ja, definitiv. Also ich komme eigentlich aus dem Bergischen Land, das ist nicht ganz so weit weg. Der Georg kommt ja aus dem bayerischen Raum, das heißt doch schon ein paar Kilometer entfernt und auch eine doch andere Kultur. Aber wir fühlen uns hier mittlerweile richtig zu Hause. Also das ist, ja, würde ich sagen, passt einfach perfekt für uns.
Das klingt schön. Nochmal kurz zurück zu dem Moment des Kaufes und so weiter. Konntet ihr die zu erwartenden Kosten am Anfang wirklich gut einschätzen? Oder wie habt ihr euch da beholfen? In welche Richtung habt ihr eure Fühler ausgestreckt?
Ja, also das Gutachten hat natürlich sehr viel geholfen quasi, dass wir als allererstes mal einschätzen konnten, was muss überhaupt alles gemacht werden. Dann von da aus haben wir tatsächlich am Anfang erstmal recht viel auch das Internet konsultiert, was sind so Vergleichswerte für gewisse Arbeiten. Vom Fachwerkhaus gibt es da natürlich weniger als hier am Massivhaus, klar. Ich glaube dadurch, dann haben wir das alles mal überschlagen, in welche Richtung muss das gehen, uns dann langsam Gedanken gemacht, was könnten wir uns vielleicht selber zutrauen, erstmal ganz zaghaft. Und haben uns dann das ein bisschen Aufstellung gemacht, eben, was da so anfallen könnte. Ja, wie immer dann das gegengehalten zu dem, was man sich so finanzieren kann. Und
ja, wir haben relativ klassisch eigentlich eine Excel-Tabelle gemacht, mal eben, also ne, die Quadratmeter außen in Landflächen dagegen gesetzt und dann halt Quadratmeterpreise. So. Wir sind immer eher in den oberen Bereich gegangen. Es gibt ja meistens überall Angaben von bis und wir haben eigentlich immer gesagt, okay, es ist eine Kernsanierung. Wir werden eigentlich überall eher den oberen Bereich wahrscheinlich erreichen und waren da sehr pessimistisch in der Schätzung. Das ist, glaube ich, aber auch bei uns eher die Grundhaltung, lieber ein bisschen viel ansetzen und nachher freuen, wenn es nicht ganz so schlimm kommt. Und haben da ja bisher eine relativ gute Prognose abgegeben. Und da wenig verkalkuliert und eher tatsächlich ja sogar, dass wir mehr in Eigenleistung machen, als wir anfangs gedacht haben. Also von daher passte die Planung bisher ganz gut.
Ich glaube, wichtig an der Stelle ist vielleicht nochmal zu erwähnen, den Zuhörerinnen und Zuhörern zu erzählen, an welchem Punkt ihr gerade seid. Das haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Wollt ihr vielleicht mal gerade beschreiben, also an welchem Level sozusagen gerade die Sanierung steht?
Ja klar, gerne. Also das Fachwerkhaus ist quasi ganz entkernt. Es steht die Holzstruktur steht, die Fundamente haben wir soweit ertüchtigt. Also alles, was so oberhalb der, wie sagt man, Erdkante quasi ist, haben wir neu gemacht, sodass das Haus wieder auf dem neuen Fundament steht. Genau, sonst die Balkenkonstruktion ist ertüchtigt. Es ist ein neues Dach bereits drauf, mit Dämmung und allem und Ertüchtigung des Dachstuhls. Da war natürlich auch viel zu tun. Eine Giebelseite haben wir komplett ersetzt. Dadurch, dass da kein Denkmal drauf ist, hatten wir da ein bisschen Spielraum, wie wir das machen. Die ist nicht in Fachwerk quasi wieder aufgebaut, sondern die wurde als Holzständerbauweise dann aufgebaut. Das ist auch die Wetterseite, damit die dann ja wirklich zukunftsfest ist. Haben wir noch was gemacht? Ach ja, und die ersten Gefache sind jetzt wieder gemauert. Also wir haben so ein Sechstel vielleicht des Hauses wieder jetzt mit den Gefachen wieder zugemauert. Viele der Steine sind gesäubert. Also wir bauen auch wieder die alten Feldbrandsteine ein. Die sind alle ausgebaut, die sind zum Großteil schon gesäubert und da sind wir gerade zum Großteil dran, die wieder einzubauen.
Genau, das Letzte, was wir jetzt noch gemacht hatten, waren die Fenster zu bestellen fürs Fachwerkhaus. Das heißt, die sind geordert und ja, wenn wir das Fachwerkhaus wieder zugemauert haben und die Fenster hoffentlich dann passend da sind, können die auch eingebaut werden. Dann, glaube ich, sieht das Haus erstmalig auch wieder aus wie ein Haus und nicht wie ein Holzgerippe. Also mal wieder ein neuer Anblick für uns.
Du hattest ja eben erwähnt, dass ihr, also Georg, dass ihr auch euch im Internet viel informiert habt. Wie schwierig oder auch wie hilfreich war das, da im Internet die richtigen Quellen zu finden und ja, sich da zurechtzufinden? Das ist ja schon ein ziemlicher Dschungel. Wie seid ihr da vorgegangen? Und wie sind eure Erfahrungen?
Ich glaube, da kommen uns unsere Bürojobs tatsächlich mal zugute. Recherche ist eine unserer Haupttätigkeiten eigentlich in unseren beiden Berufen. Das heißt, ja, klassisch die Massensuche und einfach tausende Webseiten gegeneinander gestellt, Preise verglichen, Informationen verglichen und ja, so ein bisschen so eine statistische Analyse tatsächlich nachher draus gemacht. Also, was sind die validiertsten, häufigsten Antworten? Was sind valide Quellen? Es gibt ja Handwerker, die Dinge veröffentlichen, Informationen auf ihren Webseiten oder sowas. Was sind dann eher Forenbeiträge, die aber vielleicht in die gleiche Kerbe schlagen? Und was wir immer gemacht haben, ist eigentlich alles mit einem fachlichen Handwerker dann noch abgestimmt. Also wir haben zu allem Angebote eingeholt, relativ früh schon. Und sagen, das war eigentlich so die ersten 3 Monate, haben wir fast nichts anderes gemacht, als zu jedem Gewerk einen Handwerker auf die Baustelle geholt und uns eine erste grobe Kostenschätzung zu machen. Da ging es uns gar nicht darum, eine finale Planung zu haben, sondern einfach ein Gefühl dafür zu haben, wo landen wir tatsächlich finanziell und was sind halt auch die Schritte, die dann erfolgen müssen.
Ja, genau. Vielleicht sonst noch eine Sache, was vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle manchmal ein bisschen hilft. Also ich komme aus der Physik mal ganz ursprünglich und da hat man auch so ein bisschen in Thermodynamisches oder von der Mechanik ein bisschen so ein Grundverständnis und kann das ein oder andere auch mal filtern, wenn es wirklich grober Unfug ist aus irgendwelchen Foren, den man dann schon mal erwischt und sagt, na, das kann aber so nicht funktionieren, das macht keinen Sinn. Genau, aber sonst, wie du sagst, ja. Viel Recherche, viel Vergleichen, die verschiedenen Quellen halt mit verschiedener Vorsicht genießen. Ja, aber ist schon richtig, bei Fachwerk gibt es viele verschiedene Quellen, viele verschiedene Ansichten. Ist jetzt nicht so, dass man sich so ein einfach gegebenenfalls auch die KI befragen kann und man kriegt direkt die richtige Lösung. Man muss schon ein bisschen gucken, welche Quellen man konsultiert, ja.
Mara, du hast ja eben erzählt, dass ihr euch zu Anfang schon mal einige Kostenschätzungen und überhaupt Einschätzungen von verschiedenen Handwerkern vor Ort geholt habt. Wie seid ihr denn bei der Auswahl der Handwerker vorgegangen? Also es ist ja auch nicht so einfach, da im Fachwerkbereich die zu finden, die passen.
Definitiv. Also fürs Fachwerk war es relativ schwierig, Handwerker zu finden, die dann auch mit dem Fachwerk umgehen können und die Besonderheiten da verstehen. Wir haben tatsächlich einfach das über die Masse gelöst. Also wir haben relativ viele Handwerker auflaufen lassen und gesagt, kommt vorbei, guckt es euch an, weil ja auf der Webseite wird mal mehr oder mal weniger beschrieben, was sie können oder tun und das trifft mal mehr oder weniger zu. Also da waren die Erfahrungen sehr unterschiedlich. Manche haben sich schlecht verkauft, die können eigentlich viel mehr und hätten wahrscheinlich auf ihrer Webseite viel mehr sich bewerben können und man wäre viel schneller auf sie aufmerksam geworden. Andersrum waren es Leute, die ja sich denkmalpflegerische Fähigkeiten zugeschrieben haben, aber eigentlich der Ansicht waren, das Haus sollte einfach abgerissen werden. Wenn das so der erste Kommentar war, war der Handwerker eigentlich direkt raus. Das war so das schnellste Learning, würde ich sagen, zu sagen, okay, wenn der ankommt und sagt, oh Gott, was habt ihr denn hier gekauft? Waren das meistens recht schnelle Gespräche und wir waren recht schnell fertig. Das ist dann vielleicht fürs Massivhaus interessant, aber fürs Fachwerkhaus definitiv nicht. Und das haben wir wirklich einfach, dadurch, dass der Georg im Homeoffice arbeitet, haben wir wirklich ja 3, 4, 5 Handwerker pro Gewerk hier vorbeikommen lassen und haben dann einfach vom Gefühl her auch entschieden, wer passt, wer hat ein Gefühl für das Haus, wer passt auch ein bisschen zu uns von der Art, dadurch, dass wir ja dann von Zeit zu Zeit auch immer mehr entschieden haben, wir wollen selbst mitarbeiten. Ist ja jetzt auch nicht jeder Handwerker so, dass er das unbedingt möchte oder dass das so vorgesehen ist, was ja auch okay ist. Und haben da so ein bisschen nach ausgewählt, also viel nach Bauchgefühl tatsächlich.
Ja, genau. Und dann, genau, so im Zweifel, wenn quasi, wenn wir sagen, von der Fachlichkeit sieht das gut aus, was im Zweifel eher, wer passt zu uns, wo hat das irgendwo, genau, wo denkt man, da kann man, glaube ich, gut zusammenarbeiten, genau. Und dann, wenn wir uns für jemanden entschieden hatten, dann auch die dann auch quasi das Netzwerk des Handwerkers dann konsultieren. Meistens haben wir ja gelernt, hat jeder Handwerker irgendwo so sein Netzwerk mit den anderen Gewerken und dann da dann auch ein bisschen drauf zu vertrauen und dann insbesondere die Kollegen dann kommen zu lassen, auch aus dem Learning, dann passen die Anschlüsse der verschiedenen Gewerke gut. Das funktioniert meistens ganz gut.
Eigenleistung ist ja auch immer ein großes Thema auf den Fachwerkbaustellen. Ihr seid ja auch sehr gut dabei mit der Eigenleistung, wie ich finde. Wie habt ihr denn so eure Grenzen ausgelotet? Also bis wohin ihr gehen könnt oder wie viel ihr schafft, auch zeitlich und so? Also wie macht ihr das?
Also unsere Grenze war anfangs relativ starr und wir haben eigentlich gesagt, wir machen relativ wenig selber. Vor allen Dingen im Fachwerk haben wir uns wenig zugetraut. Und ja, eigentlich setzen wir die Grenze, würde ich sagen, fast täglich ein Stück weiter runter. Es gibt sicher Sachen, die würden wir nicht anfassen. Also ich sage Elektrik, Sanitär, wo man wirklich eine Abnahme erstens erfolgen muss, aber auch, ja, wo andere Probleme nochmal auftreten können. Da werden wir sicher vorbereitende Handlungen machen, aber da würden wir nicht die Haupttätigkeit machen. Auch an der Statik des Hauses, ja, würden wir uns nie alleine rantrauen. Also wir würden jetzt keinen Balken austauschen und sagen, wird schon passen. Generell eigentlich, ja, verschiebt sich die Grenze da immer so ein bisschen, weil wir uns immer mehr zutrauen. Und ja, wir sind da relativ offen mittlerweile, zu gucken, was wir können und was halt funktioniert. Und wenn wir uns unsicher sind, ja, fragen wir eigentlich immer erstmal den Fachhandwerker, ob wir das eben selbst machen könnten aus seiner Erfahrung raus oder ob er eben da auch sagt, das ist zu gefährlich, zu riskant und dann lassen wir es halt auch.
Ja, genau. Das ein oder andere, genau, glaube ich, auch bei Handwerkern dann gesehen, auch ein bisschen gelernt, wie das funktioniert, wenn man da einen Kollegen gefunden hat, der oder die da offen ist, das auch ein bisschen, ja, zumindest zu zeigen, beizubringen und dann so ein bisschen selber ausprobieren. Wichtig, nicht an der wichtigsten Stelle anfangen, sondern sich irgendwo was suchen, wo das, ja, was entweder visuell egal ist oder auch von der Statik her egal ist oder so und dann einfach Schritt für Schritt das ein bisschen lernen. Also wir haben auch gemerkt, das meiste hängt dann wirklich aus der Erfahrung. Wie lange, wie oft macht man das? Dann wird das von ganz alleine besser und schneller meistens.
Also aus meiner Perspektive macht ihr sehr viel aus Eigenleistung. Also ich würde sagen, weit mehr als so der Durchschnittsfachwerkhaus-Sanierer, Saniererin. Was ich echt cool finde, habe ich Respekt vor, dass ihr das so durchzieht. Wie schafft ihr das, da so dran zu bleiben und da so ständig so eine Zugkraft, also nach außen, von außen heraus, also für mich wirkt das so, ne? Ihr habt da ständig, seid ihr da dran und geht weiter, ohne dass ihr gestresst wirkt oder so. Wie kriegt ihr das hin?
Ja, ich glaube, einfach das Ziel vor Augen und ja, da einfach zu wissen, wir wollen das fertig haben, wir wollen da drin leben. Und ja, da wird einfach ja so von Tag zu Tag gelebt auch so ein bisschen. Wir versuchen die Aufgaben nicht zu groß zu machen. Klar, wir wissen, irgendwann muss das ganze Haus fertig sein, aber es bringt uns jetzt nichts, das letzte Detail heute zu planen und zu sagen, das muss noch und das noch und die Liste wird immer länger, sondern wir haben eigentlich jede Woche so unseren Plan, was diese Woche und in den nächsten 4 Wochen passieren muss. Und das arbeiten wir Schritt für Schritt ab. Also ja, einfach konstant dranbleiben.
Ja, genau. Dranbleiben muss fertig werden. Aber im positiven Sinne irgendwo. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich das immer eher, also sich auch nicht stressen lassen von der Menge Aufgaben quasi, sondern einfach sagen, naja, irgendwann muss es fertig werden. Also immer dranbleiben. Aber wenn dann irgendwas nicht geklappt hat an dem Tag, also manchmal hat man ja quasi wie Deadlines, wo man weiß, dann hat man Handwerker bestellt, wo irgendwas gemacht wird, da müssen dann Vorbereitungen bis dahin klappen, dann muss das halt in der Prioritätenliste hoch. Also genauso Priorisierung ist, glaube ich, ein recht wichtiges Thema, was man wann macht. Dann muss auch mal was anderes liegen bleiben, auch wenn man das vielleicht gerne jetzt schon fertig hätte. Aber wenn man das ein bisschen dynamisch macht, dann sich nicht stressen lassen, das so abarbeiten. Und dann kommt natürlich noch ein bisschen hinzu, die das auch einfach ein bisschen als Ausgleich sehen für die Bürojobs. Also gerade ganz am Anfang so, wenn man nur Bürojob hat, das ist ja auch irgendwo ein Kraftproblem, was man hat, so von der Ausdauer und wirklich von der Kondition einfach hat man ja nicht so. Da war das natürlich noch viel anstrengender. Jetzt mittlerweile gehen auch Sachen ein bisschen einfacher von der Hand. Also wir fallen nicht mehr total tot ins Bett, sondern man kann auch noch ein bisschen Leben außenrum dann genießen und das einfach so ein bisschen, also auch vom, ja, es ist viel so eine Einstellungssache. Wenn man es ein bisschen so sieht, eben auch, okay, wunderbar, Wochenende, Samstag, da wird den Tag gearbeitet auf der Baustelle und das ist ein bisschen der Ausgleich und wirklich ein bisschen, ohne despektierlich das zu meinen, sondern das Hobby quasi tatsächlich auch, das Haus oder die Baustelle zu machen, dann kann man sich das eigentlich recht positiv, ja, kann man sich das recht positiv machen.
Mhm. Kurz eingeschoben. Falls du auf der Suche nach Fachwerk-Merch bist, Hoodies und T-Shirts vom Fachwerk-Podcast sind jetzt verfügbar. Schönes Design, gute Qualität und alle organic. Alle Infos findest du in den Shownotes oder auf fachwerkpodcast.de oben rechts in der Menüleiste auf Shop klicken und dann bist du schon da. Und jetzt wieder zurück zum Interview. Ich kenne das von meiner eigenen Baustelle. Wir haben ja auch ein altes Fachwerkhaus komplett saniert und ich hatte schon ein paar Mal so Löcher, wo ich keinen Bock mehr hatte und wo ich einfach gerne alles fertig gehabt hätte und am liebsten hingeschmissen hätte. Weiß nicht, ob ihr so Situationen auch schon gehabt habt, in mehr oder weniger starker Form. Wenn ja, wie seid ihr da wieder rausgekommen? Wie schafft ihr das, euch da wieder neu zu motivieren?
Also natürlich nicht ganz einfach. Ich glaube, manchmal hilft uns ein bisschen, dass wir sozusagen verschiedene Wege haben, uns zu motivieren, und dann hilft der andere, das auch wieder so ein bisschen zu relativieren und eben zu sagen, hey, sehe das nicht ganz so fatalistisch, sondern wir kommen da schon hin und dann gegebenenfalls, muss auch mal was liegen bleiben, dann schiebt man sonst in eine andere Woche, die wird dann ein bisschen aufwendiger. Manchmal lässt ja auch der Job nicht ganz so zu, dann hat man da was Stressigeres, dann ist es dann schon mal, dass man genau dann was auf der Baustelle anders setzen muss. Aber ich glaube so generell, gab eher mal so demotivierende Phasen, wie jetzt so der lange Winter, der so kalt war, wo wir nicht so richtig mauern konnten, da nicht so richtig loslegen konnten mit dem, was wir machen konnten. Dann fühlt es sich mehr so an mit dem, man hätte jetzt die Zeit, man kann sie aber nicht nutzen. Also das ist mehr so ein demotivierendes quasi Problem, als dass wir jetzt so richtig gesagt hätten, wenn dann einer so ist, komm jetzt, das muss jetzt alles fertig sein, dass man sich da muss man sich gegenseitig so ein bisschen raus, so, nee, komm, das passt schon, ne, pass auf, so und so ist der Plan, das wird alles noch, das kriegen wir hin. Und dann sich gegenseitig da ein bisschen helfen. Also da hilft es echt, dass wir das zu zweit machen.
Ja, total. Also das, glaube ich, ist so unser Geheimrezept, dass wir uns da eigentlich gegenseitig immer wieder rausziehen, wenn man mal einen schlechten Tag hat, und den hat jeder mal. Aber wir versuchen es wirklich positiv zu sehen, dass es für uns eher wirklich ein Freizeit-Hobby einfach ist, dass wir das neben unserem Beruf machen, weil wir das für uns machen und nicht für irgendwen anders. Und das heißt, wir haben uns halt auch die Zeit genommen. Wir haben eigentlich keinen Zeitdruck. Klar, man wäre gerne morgen fertig. Aber das ist halt einfach nicht so und da sind wir relativ realistisch. Das dauert halt einfach und wir können hier ja schon wohnen. Das heißt, es ist halt, wenn es dann halt ein halbes Jahr länger dauert, dauert es halt ein halbes Jahr länger. Das ändert für uns eigentlich nichts. Deswegen versuchen wir das immer relativ entspannt zu sehen. Ja, ich glaube, das einzige wirklich Motivationstief war, als die Giebelwand eingebrochen oder zumindest Teil eingebrochen ist. Das war mal kurz, wo wir, glaube ich, wirklich beide gedacht haben, okay, wir verkaufen das Ding hier wieder, wir jagen sie in die Luft, keine Ahnung, aber das war wirklich, da haben wir 3 Nächte gar nicht geschlafen, immer nur darauf gewartet, knackt es jetzt irgendwo, bricht das ganze Haus zusammen. Da waren wir auch sehr froh, dass du so kurzfristig vorbeigekommen bist und das abgestützt hast mit deinem Kollegen Ludwig. Das war wirklich ein nervenaufreibendes Wochenende. Und danach waren wir tatsächlich, das war aber geplant, 4 Tage in Kroatien. Und das war dann auch so der Gamechanger, nochmal zu sagen, okay, wir haben wieder Kraft, wir haben wieder Power und die Wand ist stabil, die steht. Und dann ging es auch voller Motivation wieder weiter.
Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern, als ihr mir Bilder geschickt habt, als ihr da, das war ja verkleidet, das Fachwerk auf der Seite, man konnte das so nicht so klar sehen, was da kommt. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ja, da sind wir dann montags früh direkt gekommen. Bauen im Allgemeinen und Fachwerkhäuser im Speziellen ist ja mega komplex und es gibt, desto mehr man ins Detail geht, desto tiefer wird das, größer wird das Loch irgendwie, auch an Möglichkeiten und Informationen und so weiter. Wie schafft ihr das, da nicht zu tief reinzugehen und irgendwo, also wie kriegt ihr da einen Strich gezogen oder den Punkt gefunden und was könnt ihr vielleicht da auch so als Tipp mitgeben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Ja, genau. Immer so ein Thema, wie tief geht man ins Detail? Ja, also selber. Ich glaube, du hattest es vorher auch schon mal gesagt. Da hilft uns, glaube ich, auch so ein bisschen so der Job, um eben Dinge zu priorisieren oder das so ein bisschen abzuschätzen. Wir gehen das eigentlich ein bisschen auf so einer hierarchischen Struktur an. Also das Grobe als allererstes mal zu verstehen und zu begreifen, was muss da passieren, in welche Richtung und warum. Und dann sich ein bisschen ins Detail vorzuarbeiten, dass man, also das Grobe, damit man es wirklich selber versteht und einschätzen kann. Und dann mit Handwerkern meistens zusammen dann zu versuchen zu klären, wie machen wir es denn? Und dann soweit selber trotzdem nochmal ins Detail zu gehen, damit man das wenigstens verifizieren kann. Und so hält sich das eigentlich eine ganz gute Balance. Man hat dann selber ein bisschen den Überblick, ist jetzt aber natürlich nicht so tief drin wie der Handwerker selber. Macht ja auch Sinn. Aber dass man es zumindest selber irgendwo verifizieren kann und verstehen kann, dann für die Zukunft auch, wenn das dann so und so gebaut ist, warum haben wir das so gemacht? Ja, haben wir eigentlich bisher das Problem noch nicht gehabt, dass wir da irgendwo zu tief eingestiegen wären oder so, glaube ich. Also, ja.
Die Wertschätzung auf der Baustelle, da habe ich auch schon mal eine Folge zugemacht und so meine Gedanken dazu geteilt, die empfinde ich als sehr stark oder schön hier bei euch auch auf der Baustelle, also sowohl im Zwischenmenschlichen, aber auch in den Gestiken von Kaffee, Essen, uns zur Verfügung zu stellen, mit uns zusammen zu essen und so weiter, finde ich total schön. Ist das von Anfang an klar gewesen für euch, das so zu machen? Also habt ihr das einfach so drin sozusagen als Standard oder habt ihr euch da was überlegt oder wie sind da so eure Standards? Wie ist eure Ideologie zu dem Punkt Wertschätzung und Gastfreundschaft auf der Baustelle?
Ja, also tatsächlich, das war eigentlich von Anfang an für uns klar oder auch normal. Wir sind da beide, glaube ich, relativ gleich. Gastfreundschaft ist für uns super wichtig und egal, wer bei uns zu Besuch ist, ob das jetzt Freunde, Bekannte, Nachbarn oder eben Handwerker sind, die sollen sich hier wohlfühlen und vor allen Dingen finde ich, wenn eben jemand hier arbeitet und seinen Job hier macht, warum sollte der sich nicht auch wohlfühlen dürfen und eben einen guten Job machen können, weil eben die Umstände angenehm sind. Von daher, ja, war das eigentlich für uns von Anfang an klar. Wir haben das ein oder andere Mal so ein bisschen dann noch modifiziert, wo man einfach festgestellt hat, okay, es gibt da unterschiedliche Bedürfnisse. Der ein oder andere mag gern Kekse, der nächste mag gern Bananenchips und Obstkorb. Dann haben wir eben den Obstkorb geholt. Also das hätten wir, glaube ich, nicht gedacht, den Obstkorb auf der Baustelle. Aus dem Büro kennt man es ja, aber auf der Baustelle hatten wir das so noch nicht. Aber eigentlich ist es total logisch, warum nicht auch gerne im Sommer einen frischen Apfel essen oder so. Und ansonsten, ja, Tee, Kaffee oder so. Es sind ja auch alles Kleinigkeiten. Also eigentlich, finde ich, ist es so einfach gemacht und warum sollte man damit jemandem nicht einen angenehmeren Tag machen, als zu sagen, nee, bei uns gibt's nichts. Das irgendwie fühlt sich für uns einfach natürlich so an.
Ja, genau. Du hast eigentlich alles schon gesagt, nur da quasi das nochmal bestärken. Es ist ja wirklich, wird ja hier für uns auf der Baustelle quasi gebaut und auch durch die Eigenleistung oder auch so merkt man, was das ja trotzdem für eine schwere Arbeit einfach ist. Und das, ich weiß nicht, ich finde das einfach nett, wenn man das irgendwie dann noch so ein bisschen auch auf der Art und Weise mitnehmen kann, ja, damit das irgendwie angenehm ist. Wir machen es uns auf der Baustelle selbst genauso, dann warum nicht auch für die, die mit uns, für uns da arbeiten, ja.
Ja, auf jeden Fall super schön. Also für dich Zuhörerinnen, Zuhörer, auf jeden Fall meine wärmste Empfehlung. Das bringt auf vielen Ebenen allen Vorteile. Auf den meisten Baustellen passieren ja auch immer wieder mal komische, skurrile, lustige, irgendwelche Geschichten halt. Habt ihr da was im Kopf, von dem ihr uns oder mir hier berichten könnt, was so passiert ist?
Du müsst eher die Geschichten erzählen.
Ja, tatsächlich hängt allerdings mit dem Massivhaus zusammen. Wir hatten hier, wie ist das Gerät?
Betonschleifer.
Danke. Also wir hatten hier einen Betonschleifer, den wir brauchten, um den Teppichkleber loszuwerden, der im Massivhaus ja überall auf dem Boden aufgebracht war. Und das Gerät haben wir uns eben gemietet für ein Wochenende und haben noch ganz schlau gedacht, naja, wir haben ja ein großes Auto, wird schon reinpassen. Das war aber nicht so einfach, weil da gehört ja auch noch ein Absauger dazu und der war dann schon im Kofferraum. Damit war der Kofferraum voll und damit musste das Gerät auf den Beifahrersitz und 80 Kilo auf den Beifahrersitz hieven, ist gar nicht so einfach. Das hat wirklich millimetergenau reingepasst. Ich glaube, wir haben eine Stunde am Parkplatz gebraucht, um dieses Gerät einzuladen, morgens früh um 7. Das hat uns wirklich den letzten Nerv gekostet und die Vorstellung, dieses Gerät aus dem Auto wieder raus und nach dem Arbeiten wieder in dieses Auto rein und das dann wieder abzuliefern. Da haben wir Blut und Wasser geschwitzt, aber wir haben uns auch Schrott gelacht, dass wir so naiv waren und einfach gesagt haben, ja, wir mieten das halt, wird schon ins Auto passen. Wie groß das Ganze nachher ist, hatten wir null bedacht, aber es hat gepasst. Also, ja.
Was mich noch interessieren würde, wenn ihr jetzt nochmal neu starten würdet. Ich meine, du hast ja, Mara, du hast vorhin ja erzählt, mittlerweile würdet ihr vielleicht sogar direkt nach dem Fachwerkhaus suchen oder so. Aber was würdet ihr anders machen, wenn ihr nochmal neu anfangen könntet?
Also grundsätzlich glaube ich gar nicht so viel. Eigentlich sind wir recht zufrieden mit dem Weg, den wir gegangen sind. Und im Nachhinein weiß man sicher andere Dinge als vorher. Aber ich glaube, das ist halt einfach ein Erfahrungsprozess und den kann man halt nicht überspringen. Also die Erfahrung hätten wir vorher halt einfach nicht gehabt. Wir haben zum Beispiel beim Abriss, haben wir Zeit verloren, wenn man es realistisch sieht, weil wir halt sehr zaghaft vorgegangen sind und nicht strukturiert, weil wir halt einfach nicht wussten, was kommt dahinter. Aber wenn man halt vorher wüsste, was dahinter ist, braucht man es ja nicht abreißen. Also ich glaube, da wäre vielleicht das Einzige, was wir anders machen würden, wäre den Abrissmüll noch mehr zu trennen. Da waren wir manchmal etwas bequem und haben dann alles auf einen Haufen gepackt und haben das dann nachher wieder auseinanderdividiert. Das war dann eher nervig. Aber das wäre so das Einzige, was man von Anfang an auch hätte anders machen können, weil eigentlich haben wir es 100 Mal irgendwo gelesen und haben gesagt, ja, das müssen wir auch machen. Aber da hat dann die Bequemlichkeit doch manchmal gesiegt, zu sagen, ach, ist schon nicht so schlimm. Auf der Rechnung war es dann doch schlimm. Das macht dann schon großen Unterschied. Das wäre so das quasi wirklich, ja, was eigentlich hunderte Leute einem schon vorweg gesagt haben und was man auch wirklich überall liest. Müll richtig trennen, lieber mehr Container stellen. Wir hätten auch früher, glaube ich, den Platz für die Container vorbereitet. Das hatten wir ja anfangs gar nicht. Da konnte immer nur ein Container da stehen. Das heißt, wir konnten auch immer nur eine Sorte Müll entsorgen. Der Rest lag dann halt wild irgendwo rum. Heutzutage, glaube ich, hätten wir einfach gesagt, okay, wir reißen direkt den ganzen Zaun ab, lassen uns 3 verschiedene Container stellen und packen das direkt in den richtigen Container. Man packt die Dinge nicht 3-mal an. Das, glaube ich, war so das größte Learning eigentlich bisher, was wir anders machen würden, ja.
Ja, richtig.
Ja, und jetzt mal so in die Zukunft geschaut, stehen ja noch einige Arbeitsschritte an, bis das Ganze fertig ist. Was sind so die nächsten Schritte, die bei euch anstehen, oder was sind vielleicht auch größere Entscheidungen, die ihr schon getroffen habt, in welche Richtung es so gehen wird?
Also jetzt für den Sommer ist, also der Plan ist, das Haus wieder, die Außenhülle wieder geschlossen zu kriegen, also die Gefache alle rundherum fertig zu mauern, vielleicht den Fußboden schon reinzukriegen und die Fenster rein. Und es gibt noch zwischen dem Massivhaus und dem Fachwerkhaus war noch so ein kleiner Anbau, der ist abgerissen, der soll auch in Holzbauweise quasi neu gebaut werden. Das sind die Sachen, die stehen auf jeden Fall schon fest, die wir diesen Sommer machen werden. An quasi zu klärenden Sachen, glaube ich, geht es jetzt viel so an die Verrohrung, Verkabelung von dem ganzen Konstrukt. Was legen wir wo? Weil wenn es dann mal unter Bodenplatten oder sonstigem liegt, kommt man ja nicht mehr so gut ran. Dass wir das schon irgendwie gut von Anfang an durchstrukturiert denken, da sind wir jetzt aktuell so ein bisschen so in der Planung und gehen da jetzt die ersten Sachen an. Aber das ist noch nicht so ganz final geklärt. Beim Zwischenbau gibt es noch so ein paar Sachen, wie genau die Dachhöhe, wie viel Dämmung machen wir da. Solche Geschichten, die wir dann auch noch klären müssen. Aber das ist wie vorhin eben, das ist unser hierarchischer Ansatz. Wir schauen, dass die wichtigsten Sachen auf jeden Fall dann da sind und gemacht sind und dann schauen wir immer weiter ins Detail, wie es dann muss, ja, damit es dann für uns gut passt. Ach ja, genau. Und damit wir dann irgendwann in das Fachwerkhaus ziehen können, die Heizung wird im Massivhaus irgendwann stehen. Das heißt, die können wir noch nicht reinbauen, weil es erst nach der Sanierung passieren kann. Das heißt, wir müssen uns noch auf die Winter im Fachwerkhaus vorbereiten und die werden rein durch eine Kaminheizung passieren. Das heißt, auf jeden Fall muss der Kamin und der Ofen noch rein bis Ende des Jahres. Wenn wir das irgendwie, sollten wir gegen Ende des Jahres den Rest geschafft haben und umziehen, muss das auf jeden Fall auch noch passieren, genau. Aber da haben wir auch schon, da wissen wir schon ziemlich genau, was und wie. Da fehlt hauptsächlich noch das Fundament für den Kamin, damit er da auch stehen kann.
Was ich auch noch eine spannende Frage finde, für was für einen Wärmeerzeuger, also neben jetzt dem Holzofen, der da im Fachwerkhaus am Kamin steht, was für einen Wärmeerzeuger, also Maschine, habt ihr euch entschieden oder habt ihr euch da überhaupt schon klar entschieden? Was habt ihr da vor?
Ja, das ist schon klar. Also es wird eine Wärmepumpe geben und dann Flächenheizungen. Dadurch, dass wir ja alles aufmachen, auch hier massiv aus die Bodenplatte, wird das direkt über Flächenheizungen dann gelegt, über 2 große Heizkreisläufe wahrscheinlich, also eine Wärmepumpe, dann einen Heizkreislauf für das Massivhaus, einen Heizkreislauf fürs Fachwerkhaus. Und das Fachwerkhaus wird dann primär über Wandheizungen geheizt und im Massivhaus werden wir dann Fußbodenheizungen als Flächenheizungen legen. Das ist natürlich einer der Vorteile, dass man wirklich alles einmal aufreißt und in die Hand nimmt. Da kann man sich da natürlich direkt festlegen. Ja, genau. Ja, das ist jetzt auch schon so ein bisschen gehen wir in die nächste Runde, dass wir zumindest die Förderungsbeantragung für die Wärmepumpe schon auf den Weg bringen. Ist natürlich so ein bisschen so eine Abwägung. Wann macht es Sinn, sie hinzustellen? Wann wären wir da soweit? Aber den Förderantrag trotzdem schon zu haben, ist sicher nicht schlecht. Und natürlich die Herausforderung, jetzt im Fachwerkhaus schon alles für die Heizung zu legen und vorzubereiten, ohne dass ja die Heizung in Aussicht ist, sind natürlich viele so Anschlussstellen, die man dann irgendwie planen muss.
Habt ihr noch Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer oder einen Tipp, so allgemein bezogen auf selber so eine Fachwerkbaustelle anzugehen? Also jetzt so für dich, du jetzt gerade zuhörst, hättet ihr da was?
Ja, ich glaube, wir haben es eingangs schon gesagt, Zeit nehmen ist, glaube ich, ganz wichtig. Also sowas nicht überstürzt angehen, was zuzutrauen. Wobei, das kommt ja darauf an, wenn man die Zeit und die Möglichkeiten hat, aber sich was zuzutrauen, das ist wirklich eine tolle Sache, in so einem Fachwerkhaus selber mitzuarbeiten. Der Vorteil, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt, ist, dass man das Fachwerkhaus oder das Ensemble quasi so ein bisschen besser auch versteht für sich selber, da ein bisschen mit warm werden kann und dann vieles in der Planung so ein bisschen strukturierter angehen kann. Also ich glaube, das wären so die Punkte, die uns hier wirklich am meisten helfen, dass das bisher gut funktioniert.
Ja, dann jetzt zu meiner Abschlussfrage, die ich bis jetzt allen Gästen, wie gesagt, schon gestellt habe. Was verbindet euch, also jeweils einzeln sozusagen, was verbindet dich, Mara, dich, Georg, mit Fachwerkhäusern im Allgemeinen? Also jetzt nicht mit eurem eigenen, sondern was verbindet euch mit Fachwerkhäusern?
Ist vielleicht ein bisschen trockener, aber quasi tatsächlich ein bisschen das Historische, wenn man einfach, es war die Bauweise über Jahrhunderte oder Jahrtausende hier in der Region. Ich finde das wahnsinnig spannend mit dem Holz, statisch, wie das funktioniert, wie lange diese Häuser halten, wie die auch, ja, spannende Sachen. Wir waren in so einem Fachwerkmuseum und da haben die ganz viele abgebaute Fachwerkhäuser quasi. Und das ist dann wie so ein 5 Quadratmeter, einfach die Balken übereinander, die Steine daneben, gegebenenfalls noch Teile des Dachstuhls und ein kleines Dach drüber gebaut. Also wie gefühlt kann man auf den Karren spannen? Das ist eine ganz spannende einfach Art und Weise des Bauens und eben auch so dieses, ja, ein bisschen Geschichte quasi, die irgendwo trotzdem da drin steckt in der Art zu bauen und in den Häusern.
Ja, definitiv. Also wie gesagt, wir waren ja vorher eigentlich mit Fachwerk gar nicht so verbunden und wir haben jetzt da wirklich eine Liebe für entdeckt und auch eine, ja, Passion so ein bisschen, so eine Faszination dafür. Und ja, es ist irgendwie einfach eine neue Welt, ein neues Hobby, was man sich da erschlossen hat. Und ja, einfach eine spannende Sache zu sehen, wie ein Haus über so viele Jahrhunderte stehen bleiben kann mit Holz, was halt ein Massivhaus einfach, ja, in der Regel nicht schaffen würde. Das ist einfach, ja, spannend für uns tatsächlich.
Ja, voll schön, dass ihr hier zu Gast gewesen seid, oder ich jetzt ja gerade bei euch in der Küche zu Gast bin, aber ihr zu Gast im Podcast. Voll schön. Ich glaube, es könnte total spannend sein, ich sag mal, nächstes Jahr oder irgendwie einfach nochmal am nächsten Punkt nochmal mit euch hier zu sprechen, um die weiteren Erfahrungen auch zu teilen. Und ja, sag mal, bis bald.
Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Ja, genau, hat Spaß gemacht. Und lass uns das auf jeden Fall machen. Dann in einem Jahr oder genau, wenn es passt, gerne nochmal.
Ja, auf jeden Fall. Also für uns ist es ja auch spannend zu sehen, wie es bei uns weitergeht, wie sich das entwickelt, weil wir es einfach wirklich für uns, ja, von Tag zu Tag leben und wir sind selbst gespannt, wo wir in einem Jahr stehen und berichten das dann gerne auch in deinem Podcast.
Das war mal wieder ein wirklich schönes Interview. Da bin ich schon gespannt auf das nächste Zusammenkommen hier im nächsten Jahr. Wenn dir diese Folge gefallen hat, empfehle ich dir auf jeden Fall auch das Interview mit Marvin anzuhören. Das ist die Folge 75 von Anfang 26 mit dem Titel Ein Haus, eine Geschichte, Marvins Reise durch die Fachwerksanierung. Ich danke dir herzlich fürs Zuhören und freue mich natürlich über Kommentare und Bewertungen auf den Podcast-Plattformen. Empfehle den Fachwerk-Podcast auch gerne weiter an Menschen aus deinem Umfeld, die sich für Fachwerkhäuser interessieren, oder mach einen Empfehlungspost auf der Social-Media-Plattform, wo du so unterwegs bist. Herzlichen Dank.
Das war's dann auch schon wieder. Tschüss, ciao, ciao.